Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nach diesen Geschichten, so heißt es hier, also nach all dem, was bisher geschehen war und berichtet worden ist, offenbarte sich Gott dem Abraham in einem Gesicht. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Die Frage, warum Gott zunächst zu Abraham sagt: Fürchte dich nicht, wird von den Auslegern unterschiedlich beantwortet. Vielleicht war Abraham erschrocken über die Art und Weise, wie Gott sich ihm hier offenbarte. Es liegt jedoch auch nahe, eine Verbindung zu den vorherigen Ereignissen zu sehen. Durch seinen Siegeszug hatte Abraham sich dem Großkönig Kedor Laomer und dessen Verbündete zu Feinden gemacht. Abraham musste mit einer Racheaktion rechnen, und er stand dem ziemlich hilflos gegenüber. Der Gedanke daran mag den Zuspruch Gottes "Fürchte dich nicht" für ihn erforderlich gemacht haben. Wir können uns gut vorstellen, dass Abraham einfach auch eine gewisse Angst gehabt hat vor dem, was jetzt in Zukunft auf ihn zukommen konnte. Und der Herr spricht da immer wieder hinein, auch in solche Situationen, auch in Situationen der Angst, mit seinen Verheißungen. Immer wieder heißt es in der Heiligen Schrift: Fürchte dich nicht. Da, wo Menschen sich fürchten, wo sie einfach Angst haben. Also kann man davon ausgehen, dass Abraham hier nicht ganz unangefochten gewesen ist im Blick auf sein zukünftiges Ergehen. Also fürchte dich nicht, Abraham. Hab keine Angst. Denn ich bin dein Schild. Ich bin dein Schutz vor all deinen Feinden. Gott sagt hier nicht zu ihm: Ich gebe dir Schutz oder ich werde dich schützen. Das hätte er auch sagen können. Sicherlich gibt es ähnliche Aussagen in der Heiligen Schrift. Aber das ist hier noch größer, noch gewaltiger. Gott selbst ist sein Schutz. Gott selbst ist sein Schild gegenüber allen Anfeindungen. Hätten Abraham alle Heere der Welt zur Verfügung gestanden, so wäre das nichts gewesen gegenüber dieser Verheißung: Ich bin dein Schild. Wenn sich die Nachkommen Abrahams an diese Verheißung gehalten hätten, dann wären sie unantastbar gewesen. Aber das war ihr Verhängnis, dass sie ihr Vertrauen immer wieder setzten auf die eigene Kraft, auf die Waffen, die sie hatten, auf die Stärke ihres Heeres, oder aber sie setzten ihr Vertrauen auf ihre Verbündeten. Und da sagt uns nun der Prophet Jeremia ein sehr ernstes Wort, und das gilt nicht nur für das Volk Israel in der damaligen Zeit, das gilt auch für uns. So spricht der Herr, Jeremia 17,5: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. kann mich noch gut daran erinnern, dass einer unserer Bibellehrer, Abraham Meister, in seinem Gebet vor einer Unterrichtsstunde das immer wieder so zum Ausdruck brachte. Herr, wir wollen unser Vertrauen abziehen von jeder Kreatur. Von uns selbst, von anderen oder aber auch von irgendwelchen Umständen. Sondern wir wollen unser Vertrauen einzig und allein auf dich setzen. Es gibt da noch ein schönes Wort im zweiten Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist es, Kapitel 33 am Ende. Das geht in dieselbe Richtung wie die Verheißung, die hier dem Abraham gegeben worden ist. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Deine Feinde werden dir huldigen und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten. Hätte sich nur dieses Volk immer wieder an diese herrliche Verheißung Gottes gehalten, dann wäre es ihm anders ergangen. Wie nötig haben auch wir diesen Zuspruch Gottes in unserer Zeit. Wir brauchen den Schutz Gottes. Auch uns muss der Herr sagen und will der Herr sagen, ich bin der Herr, dein Schild. Wir wollen unser Vertrauen nicht setzen auf staatliche, gesellschaftliche oder religiöse Akzeptanz, auf eine gewisse Anerkennung in dieser Welt, sondern wir wollen unser Vertrauen einzig und allein auf den lebendigen Gott setzen, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat. Und wir leben ja in einer Zeit, in der wir das so langsam lernen. In der Vergangenheit hatten wir noch diese Akzeptanz von Seiten der Gesellschaft, Europa, oder nehmen wir unser deutsches Volk, Land und Volk, war im engeren Sinne niemals christlich, im engeren Sinne nicht, aber hatte doch einen christlichen Anstrich, war vom christlichen Gedanken gut geprägt. Man wusste noch um die 10 Gebote. Hier und da kannte man sogar auch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, wurde auch noch verkündigt. Das ist seltener geworden in unserer Zeit. Und immer schärfer weht uns der antichristliche Wind ins Gesicht hinein. Wenn man hier und da mal so ein paar Fetzen von Informationen aus unserer Zeit in die Hand bekommt, dann kann man nur erschrecken, was sich da abspielt in den Kirchen, aber auch insgesamt in unserer Gesellschaft, auch in der Politik. Da merkt man, wo es lang geht, und wir lernen das langsam. Hoffentlich lernen wir es, unser Vertrauen ganz allein auf den Herrn zu setzen, auf niemand anderen in dieser Welt als auf den Herrn selbst. Ich bin dein Schild, sagt der Herr. Das ist die Verheißung, die wir haben. Das ist der Schutz, den wir unbedingt brauchen in einer immer antichristlicher werdenden Zeit, in der die Finsternismächte sich in ganz besonderer Weise aufgemacht haben, um die Gemeinde Jesu zu verwirren, um Menschen zu verblenden, um zu zerstören. Es ist ja kein Zufall, und einer unserer Brüder hat es heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft schon erwähnt, es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet am Reformationstag das okkulte Halloween-Fest gefeiert wird. Die Leute wissen inzwischen mehr Bescheid über Halloween als über den Reformationstag, über das, was in der Reformation unserem deutschen Volk an Gnade und Segen geschenkt worden ist. Als ich am Reformationstag einen Glaubensbruder, der mit dabei war, am Büchertisch in Barmen, zurückfuhr zum Bahnhof, da hatte er es, wie er mir dann später am Telefon berichtete, da hatte er es zu tun mit einer Fülle von Satanisten, die sich da plötzlich auf dem Bahnsteig eingefunden hatten. In dieser Zeit und Welt leben wir. Der Okkultismus nimmt zu, der Spiritismus nimmt zu. Und es ist kein Wunder, dass die Menschen sich immer mehr dann auch vom Evangelium abwenden. Es ist die Folge davon, dass man sich abwendet, und wiederum ist es die Folge von ihrer Abwendung, dass sie dann umso mehr zu Feinden des Evangeliums werden. Das Entscheidende, die entscheidenden Wahrheiten des Evangeliums und die christlichen Werte, die damit verbunden sind, sind mehr und mehr in Vergessenheit geraten, und wir brauchen diesen Schutz, diese Verheißung, die Gott hier dem Abraham gibt, diesen Schutzschild, um den Angriffen des Feindes nicht zu erliegen. Ich bin dein Schild, einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen, sagt der Prophet Jesaja. Wir wollen uns nicht eigenwillig aus der Schutzzone des Wortes Gottes herausbegeben. Gehen wir eigene Wege, eigensinnige Wege, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Angst unser ständiger Begleiter ist und wir mehr und mehr von ihr beherrscht werden. Und das beobachtet man seit einigen Jahren auch unter Kindern und Jugendlichen, eine enorme Zunahme von Angst und Depressionen. Harry Potter lässt grüßen, so könnte man sagen. Halten wir uns also fern von allem, was den Heiligen Geist betrübt, und bleiben wir in der Schutzzone der Bibel. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass der Herr selbst unser Schild ist, unser Schutz. Für Abraham sollte dieses Wort auch ein einleitender Trost sein im Blick auf das, was er dann später in dieser Offenbarung über den zukünftigen Werdegang seiner Nachkommen erfährt. Wir lesen das in Kapitel 15 in den Versen 12 und 13. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Da tut er also einen Blick hinein, durch Gottes Offenbarung einen Blick hinein in die Zukunft seiner Nachkommen, und ein großer Schrecken und große Finsternis, so heißt es hier, überfielen ihn. Er bekommt also Angst, Angst vor der Zukunft im Blick auf seine Nachkommen. Ist ja eine Angst, die auch uns Eltern immer wieder überfallen kann, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder denken. Aber auch Kinder selbst haben diese Ängste. Das ist eine ganz, ganz notvolle Sache. Und da braucht Abraham hier auch im Blick auf die Zukunft, im Blick auf das Ergehen seiner Nachkommen, diese Verheißung: Ich bin dein Schild, ich bin dein Schutz. Und das bedeutet, ich bin auch Schutz für deine Nachkommen. Nehmen wir das so als Eltern, für unsere Kinder in Anspruch. Das sind ja Verheißungen, die im Glauben ergriffen werden wollen und ergriffen werden dürfen. Herr, du bist Schutzschild nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und auch für meine Kinder, auch für meine Enkelkinder. Ergreift das im Glauben. Fürchte dich nicht, Abraham. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, so heißt es aus dem Munde unseres Herrn Jesus, in den endzeitlichen Auseinandersetzungen mit den Mächten der Finsternis. Gott sagt: Ich bin dein Schild. Und zu dieser wunderbaren Verheißung auf diesem Hintergrund einer sehr unsicheren Zukunft, menschlich gesehen unsicheren Zukunft, zu dieser Verheißung gesellt sich noch eine andere hinzu. Abraham hatte das Angebot des Königs von Sodom abgelehnt. Das lesen wir in Kapitel 14, in den Versen 21 bis 24. Er hatte ja eine Begegnung mit dem König von Sodom nach seinem Kriegszug. Und dann hat er auch eine Begegnung mit Melchisedek, eine Vorschattung auf unseren Herrn Jesus. Und dann heißt es: Und da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Das ist interessant, diese Aussage. Der König von Sodom, ein Bild für den Satan selbst. Dem Satan sind die Güter nicht so wichtig, die Menschenseelen, die will er haben, ja? Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Also nichts für mich, sagt Abraham. Meine Leute sollen ihren Teil haben, meine Knechte, aber ansonsten nichts für mich, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Also er verzichtet auf dieses Angebot des Königs von Sodom. Er lehnt es ab. Und nun bekommt er die Zusage, ich bin dein sehr großer Lohn. Da gibt es doch einen Zusammenhang, das merken wir. Beziehungsweise dein Lohn ist sehr groß, Abraham. Der Herr will damit sagen, alles, worauf du bisher verzichtet hast, in selbstloser Weise, oder noch verzichten wirst, soll dir reichlich erstattet werden. Das ist ja etwas, was wir im Leben Abrahams immer wieder beobachten, dass er ein Mann war, der es zu lernen hatte, loszulassen. Er musste seine Heimat loslassen, seine Verwandtschaft, er musste Lot loslassen, der ihn dann verließ. Er musste das Land loslassen. Er überließ die Wahl dem Lot. Er ließ das Land los, das verheißene Land. Er musste Ismael loslassen und er musste schließlich sogar Isaak loslassen, den Sohn der Verheißung. Das war die schwerste aller Prüfungen, weil er der Sohn der Verheißung war. An Isaak war die gesamte Zukunft gebunden. All das, was Gott dem Abraham versprochen hatte, hing von dieser einen Person ab, von Isaak. Er musste ihn loslassen. Er musste ihn in den Tod geben. Und er tat es im Glauben. Also das ist eine Lektion, die Abraham bis zum Schluss zu lernen hatte. Aber Gott selbst war ihm mehr als Ersatz für alles. Und Gott handelte in seinem Leben in wunderbarer Weise. Und er gibt ihm hier die Verheißung, ich bin dein Lohn. Abraham, ich selbst bin dein Lohn. Ist das nicht etwas, was wir auch immer wieder so für uns dankbaren Herzens in Anspruch nehmen dürfen, wenn uns irgendetwas genommen wird oder wir lassen irgendetwas los, sei es, dass wir es freiwillig tun oder sei es, dass wir es tun müssen, weil die Umstände dementsprechend sind, haben wir nicht den Herrn selbst? Ist er uns nicht genug? Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Hannah und Elkanah, ihrem Mann. Als Hannah so traurig war und bitterlich weinte, weil sie unfruchtbar war, da sagte Elkanah zu ihr, und er wollte sie damit trösten, bin ich dir nicht mehr als 10 Kinder? Ist uns der Herr Jesus Christus nicht mehr als alles in dieser Welt? Ist er uns nicht der, in dem wir auch alles haben? Und hätten wir sonst gar nichts, so haben wir doch alles in ihm. Wie Luther auch gesagt hat, im Blick auf die materielle Versorgung. Wenn die Ecken leer sind, so sind sie doch voll. Die Ecken sind niemals leer, wenn wir den Glaubensblick haben. Dann sind sie immer voll. Der Herr selbst ist der, der uns versorgt, und der Herr selbst ist unser Lohn. Alles, worauf du bisher in selbstloser Weise verzichtet hast, kann ich dir ersetzen und werde ich dir auch reichlich erstatten. Nun, wer dem Herrn Jesus nachfolgt und um seinetwillen loslässt, was andere mit aller Macht behalten wollen, der kommt letztlich nie zu kurz. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Das ist eine herrliche Verheißung und sie wurde immer wieder bestätigt durch das Leben der Kinder Gottes. Als ich in diesen Tagen beim Bäcker war, traf ich eine Schwester, ich weiß zumindest, dass es eine Glaubensschwester ist aus einer ganz anderen Gemeinde, und als ich dann nach Hause kam, dann konnte ich davon berichten, dass ich mal wieder meine Schwester getroffen habe. Tausende, Millionen von Geschwistern haben wir in dieser Welt. Das sind die Dinge, die Gott uns schenkt, schon in dieser Zeit. Und wenn er uns eine Zeit lang Mangel leiden lässt, dann damit wir es lernen, uns zu beschränken, wie der Apostel Paulus sagt, ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein, ich kann viel haben, ich kann auch wenig haben. Ich bin mit beidem vertraut, sagt er. Er freut sich über das, was die Philipper ihm geben, ihm zukommen lassen, aber er macht ihn auch deutlich, dass er letztlich nicht davon abhängig ist, sondern letztlich hängt ein Paulus von seinem Herrn ab. Sein Herr ist ihm der entscheidende Lohn und die materielle Versorgung. Und so auch hier für Abraham diese herrliche Verheißung. Paulus schreibt übrigens in Philippon, mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Er wird uns alles geben, was wir nötig haben. Nun sollte man aber doch eigentlich meinen, Abraham sei vollkommen zufriedengestellt. Ja, das sind ja zwei gewaltige Verheißungen. Da ist ja alles drin enthalten für diese Zeit. Abraham, ich bin dein Schild, dein Schutz vor den Feinden und ich bin dein sehr großer Lohn. In mir hast du alles, was du brauchst. Alles. Was wünscht er noch mehr? Was fehlt ihm denn noch? Und in diesem Augenblick, da Gott ihm diese wunderbaren Verheißungen gibt, bricht aus Abraham die ganze Not hervor, die ihm vielleicht schon seit längerer Zeit innerlich zu schaffen gemacht hat. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Das war also seine große Not. Das war es, was sein Herz bewegte und was ihn zutiefst quälte. Und das bereitet er hier vor Gott aus. War ein wichtiger Hinweis auch für uns, dass wir das, was uns innerlich quält und bewegt und Sorgen bereitet, womit wir Not haben, dass wir das vor Gott ausbreiten dürfen im Gebet. Abraham machte sich keine Sorgen um sein persönliches Auskommen. Abraham machte sich Gedanken über Gottes Verheißung. Gott hatte ihm doch versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen. Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Wo blieb die Erfüllung? Schließlich wird mein Knecht Eliezer von Damaskus alles erben. Du hast mir keine Nachkommen gegeben. Du hast deine Verheißung nicht erfüllt. Ich will, so hatte Gott zu ihm gesagt. Aber bisher war nichts geschehen, der Erbe war ausgeblieben, und wenn Gott nichts tun würde, so würde sein Knecht Eliezer einmal alles erben. Die Zeit arbeitete gegen Abraham. Aber was bedeutet schon für Gott der Faktor Zeit? Gar nichts. Gott hat eben seine Stunde. Er weiß, wie er seinen Terminkalender zu gestalten hat. Und was uns bleibt, ist, dass wir einfach darauf warten, dass Gott zu seiner Zeit eingreift. Und Gott hat ja immer alles im Blick. Er hat ja nicht nur uns im Blick, nicht nur dich persönlich. Er hat auch die anderen im Blick, mit denen du und wir zu tun haben. Ja, Gott handelt immer nach allen Seiten hin. Deshalb müssen wir manchmal lange warten, bis dann Gottes Stunde auch für uns und auch für die anderen gekommen ist. Das bedeutet auch immer wieder, Anfechtungen zu erdulden, zu erleiden, Es gibt Stunden der Anfechtung, in denen uns die Verheißungen Gottes verdunkelt werden. Wir denken an Johannes den Täufer. Es gibt Zeiten, in denen wir aufs Neue den Zuspruch Gottes brauchen, damit wir getrost sind und die aufgewühlte Seele zur Ruhe kommt. Und so redet der Herr hier aufs Neue mit Abraham. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Mit klaren Worten bestätigt Gott noch einmal seine Verheißung und unterstreicht sie in eindrucksvoller Weise. Es ist wunderbar, wenn uns Verheißungen ganz neu aufleuchten, wenn der Heilige Geist sie in unseren Herzen lebendig macht. Verheißungen, die sich bewährt haben in der Vergangenheit, aber die wir jetzt ganz neu brauchen und nötig haben. Es ist in Zeiten der Engpässe, der Not, der Trübsal, dann immer wieder so, dass der Heilige Geist uns an diese Verheißungen erinnert. Der Herr wird dich immer da führen. Eine Verheißung, die mir immer geholfen hat, in jeder Situation. Wenn ich dem Herrn dann sagte, Herr, du hast gesagt, immer da. Immer da heißt immer da. Der Herr wird dich immer da führen. Eine von vielen Verheißungen. Oder wie wir vorhin bereits gehört haben, einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen. Das habe ich immer wieder erfahren dürfen. Wenn ich diese Verheißung vor Gott geltend gemacht habe, hat er dafür gesorgt, dass meine Feinde schweigen mussten. Auf die eine oder andere Weise hat er eingegriffen, manchmal sehr hart sogar eingegriffen. Gott steht zu seinem Wort und er macht uns seine Verheißungen lebendig durch den Heiligen Geist in solchen Zeiten der Anfechtung. Gott führt Abraham aus seinem Zelt heraus und zeigt ihm den mit Sternen übersäten Himmel. Und das tut er nicht, um ihm eine Unterrichtsstunde in Sternenkunde zu erteilen. Abraham wusste, dass er die Sterne nicht zählen konnte. Vielmehr sollte dieses Bild unauslöschlich in seinem Herzen und Gedächtnis bleiben, so wie die Sterne am Himmel, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und nun kommen wir zu dem Wort, das der Apostel Paulus im Römerbrief zitiert, wodurch er Abraham zum Kronzeugen der Gerechtigkeit aus dem Glauben macht. Es ist der 6. Vers in diesem Abschnitt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte also dem Wort der Verheißung. Obwohl nichts davon zu sehen war. Und Gott rechnete ihm diesen Glauben, der sich an Gott und sein Wort klammerte, zur Gerechtigkeit, so lesen wir. Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So galt Abraham als ein vor Gott gerechter Mann, nicht aufgrund seiner Frömmigkeit, nicht aufgrund irgendeines Verdienstes von seiner Seite, sondern durch, oder sagen wir, mittels des Glaubens, der sich auf Gottes Gnadenverheißung, die sich später dann in Jesus Christus erfüllte, stützte. Mittels des Glaubens. Also hier haben wir es zu tun damit, dass der Glaube nicht eine selbstständige, verdienstliche Größe ist, sondern der Glaube ist lediglich der Kanal, wodurch uns das zuteil wird, was Gott uns in Christus geschenkt hat, nämlich eine vollkommene Gerechtigkeit. Nicht der Glaube an sich ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sondern der Glaube ergreift die Gerechtigkeit, die Gott in Christus Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung geschaffen hat. Warum ist das so wichtig? Weil der Mensch dazu neigt, selbst aus dem Glauben noch eine verdienstliche Leistung zu machen. Deshalb kann ich es gut verstehen, dass manche nicht gerne in diesem Zusammenhang vom Glauben sprechen, sondern mehr das objektive Heil Gottes in Christus im Auge haben, weil sie befürchten, dass der Mensch eben auch von seinem Glauben eine, oder mit seinem Glauben eine fromme, verdienstliche Leistung macht. Und das gibt es ja durchaus. Ich glaube, du glaubst nicht, aber ich glaube, ja, da merken wir es, ne? Der Glaube ist das Mittel, das Gott hier schenkt, damit wir das ergreifen können, was Gott in Christus bereits getan hat. Der Akzent liegt auf dem, was Gott in Christus getan hat. Der Akzent liegt nicht auf unserem Glauben, ja? Das müssen wir schön und fein auseinanderhalten. Dennoch spricht die Bibel von der Glaubensgerechtigkeit. Dennoch heißt es hier, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, nämlich diesen Glauben. Aber wir müssen den Glauben richtig definieren. Wir müssen ihn richtig verstehen. Der Glaube stützt sich allein auf das, was Gott in Christus getan hat. So müssen wir auch Römer 4 einordnen, Römer Kapitel 4, wo Paulus ja auf dieses Geschehen zurückgreift und deutlich macht, dass wir nicht durch das Einhalten bestimmter Gesetze vor Gott gerecht werden, also durch verdienstliche Werke, sondern allein durch Gottes Gnade. Ich lese einmal Römer Kapitel 4, Vers 3. Wir kommen ja vom Reformationsfest her. Da kann es nicht schaden, das auch nochmal klar zu hören. Römer Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ja, dann müssen wir den Glauben richtig hier einordnen und recht verstehen. Als ein Mittel, durch das man die Gerechtigkeit in Christus ergreift. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Wort zurück und lesen noch als Ergänzung die Verse 18 bis 22. Er hat geglaubt, nämlich Abraham, Kronzeuge der Glaubensgerechtigkeit, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also das ist bis in unsere Tage hinein der Weg, auf dem ein Mensch vor Gott gerecht wird. Auf dem ein Mensch das Wohlgefallen Gottes hat. Und damit auf ewig gerettet wird. Der gottlose, sündige Mensch, der bei sich selbst keine Gerechtigkeit hat, mit der er vor Gott bestehen könnte, bei dem alles Gute sozusagen wie der Leib eines Abraham und einer Sarah erstorben ist, wirft den Anker seines Glaubens in den Felsengrund der göttlichen Verheißung, in Christus Jesus, und kennt hinfort keine andere Gerechtigkeit mehr als die, die ihm im Sohn Gottes in seinem stellvertretenden Opfertod aus Gnaden geschenkt ist. Also sagen wir es noch einmal, dieses Vertrauen, dieser Glaube ist kein frommes Werk, auf das der Mensch stolz sein könnte. Es ist lediglich das Mittel, durch das uns die Gerechtigkeit zukommt, die Jesus bereits durch seinen Gehorsam am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns erworben hat. Und darum heißt es hier in Vers 5, wer nicht mit Werken umgeht, das heißt also, wer sein Vertrauen nicht setzt auf irgendeine verdienstliche Leistung, das mag sein, was es will, eine äußere Tat der Frömmigkeit oder aber eine innere Gesinnung der Frömmigkeit oder was es auch sein mag, sich Gott irgendwie angenehm zu machen, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Glaubt an den, der die gerecht macht, bei denen nur Gottlosigkeit zu finden ist, nichts anderes. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Der wird von Gott gerecht gesprochen. Also immer dann, wenn wir meinen, wir könnten auch Gott irgendetwas bringen oder müssten irgendeine Vorleistung vor Gott geltend machen, sind wir auf dem verkehrten Weg. Können wir Gott nicht wohlgefällig sein, sondern der Glaube rechnet damit, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Und als Gottloser komme ich zu ihm und als Gottloser werde ich von Gott gerecht gesprochen. Genau das ist es, wodurch auch Abraham vor Gott gerecht wurde. Lasst uns zum Abschluss noch etwas Grundsätzliches sagen. Unsere ganze Not, ob es nun um die Frage geht, wie man mit Gott in Ordnung kommt, das ist ja die zentrale Frage der Heiligen Schrift, die auch Luther bewegt hat. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie komme ich mit Gott in Ordnung? Wie komme ich mit Gott wieder in Einklang, in Übereinstimmung? Ob es nun um diese zentrale Frage geht, die im Evangelium beantwortet wird, oder ob es um andere Fragen unseres Lebens geht. Unsere Not ist in dem Augenblick beseitigt, da wir Gottes Wort im Glauben erfassen. Das ist immer das Entscheidende. Es ist ein angefochtener Glaube, das sehen wir ja später auch bei Abraham. Doch grundsätzlich kam Abraham in dem Augenblick zur Ruhe, als er der Verheißung Gottes vertraute. In den Verheißungen Gottes, gebündelt in der Person unseres Herrn Jesus Christus und seinem Erlösungswerk, sind unsere Probleme bereits gelöst. Alle unsere Probleme. Sowohl das Problem unseres Verhältnisses zu Gott ist gelöst in der Person unseres Herrn Jesus, aber auch alle anderen Probleme in unserem Leben sind bereits gelöst. Wir haben noch damit zu tun, aber wir dürfen die Verheißung Gottes erfassen im Glauben und dürfen wissen, das, was wir glauben, werden wir auch in der Erfüllung einmal sehen. Das ist immer der Weg. Erst glauben, ohne zu sehen, und dann sehen. Nicht umgekehrt. Wir möchten immer erst gerne was sehen, um dann glauben zu können, aber der Weg Gottes ist umgekehrt. Abraham, glaub der Verheißung Gottes, und dann wirst du die Erfüllung schauen. Und dann kam der Isaak, ja? Der Isaak kam. Und so ist es mit uns. Wir glauben der Gerechtigkeit Gottes in Christus geschenkt und werden einmal in der ewigen Herrlichkeit sehen, dass wir nicht vergeblich geglaubt haben. So lasst uns doch unseren großen Gott ehren durch den Glauben, wie Abraham das tat. Ist Gott nicht vertrauenswürdig? Ihr Lieben, manchmal, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und über diese Dinge nachdenke, muss ich laut lachen. Muss ich laut lachen über den Unglauben. Denken wir nur einmal, noch einmal an diese irdische Verheißung, die Gott Abraham gibt, indem er sagt, ich bin dein Lohn. Abraham, du bekommst alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich wurde in diesen Tagen erinnert an ein Wort aus dem Neuen Testament, da schreibt Paulus Timotheus, wer seine Hausgenossen nicht versorgt, der ist ärger als ein Heide. Wer seine Hausgenossen nicht versorgt, der ist ärger als ein Heide. Und dann dachte ich, sollte Gott seine Hausgenossen nicht versorgen? Ich musste lachen. Lachen über den Unglauben, über den Kleinglauben, der uns manchmal so gefangen nimmt. Sollte Gott, der von uns erwartet, dass wir unsere Hausgenossen nicht leiden lassen, sondern dass wir sie versorgen, sollte der nicht selbst für seine Hausgenossen, das heißt also für seine Kinder in Christus Jesus, Sorge tragen? Der Glaube, der Unglaube ist wirklich, er ist lächerlich, der Unglaube. Wenn wir darüber nachdenken, ist er wirklich lächerlich. Und doch ist er uns angeboren, ja, und haben wir immer wieder damit zu tun und damit zu kämpfen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Verheißungen Gottes immer und immer wieder bedenken, damit das geistliche Übergewicht geschieht, damit wir unserem Unglauben und Kleinglauben etwas entgegenzusetzen haben. Wir haben ja sonst nichts. Wir haben doch nur das Wort Gottes. Wir haben doch nur die Verheißung Gottes. Sonst können wir nicht bestehen auf unserem Glaubensweg. Also, wollen wir ihm nicht vertrauen? Oder willst du lieber dir selbst vertrauen? Willst du anderen vertrauen? Und willst du auf glücklichere Umstände warten? Willst du dem Gott nicht vertrauen, der sich dir ganz und völlig in seinem Sohn geschenkt hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben, sagt Paulus, und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der dem ruft, was nicht ist, dass es sei, sollen wir dem Gott nicht vertrauen? Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Wohl mein Herz, du kannst ihm trauen. Was er dir verheißen hat, wirst du auch erfüllet schauen. Kommt es auch nicht gleich zur Tat, spart er es oft auch weit hinaus, es wird doch ein Amen draus. Amen.